Wissenschaft schnell erzählt.
Nächste Runde mit drei schnellen Geschichten aus der Wissenschaft zum hoffentlich Weitererzählen. Ich bin Stefan Geier und recherchiert hat Priska Straub. Hallo Priska.
Hallo.
Was hast du dabei?
Also ich habe was Entlaufendes zu Familiengesprächen, so wie man sie normalerweise am Esstisch hat.
Mhm.
Und je nachdem, was du damit verbindest, passend dazu habe ich was zur Nosferatu-Spinne, vielleicht Gruselfaktor. Und drittens, wie stellt es ein Fischschwarm eigentlich an, möglichst wenig Wirbel zu machen?
Spinne klingt auf jeden Fall ein bisschen gruselig. Mhm. Ist ja nichts für jeden, für jede. Schieben wir mal ein bisschen nach hinten.
Ja.
Dann starten wir doch am Esstisch. Ja? Da hat ja jeder was zu sagen. Geht es da um Paare oder um Familien?
Ja, es geht um Familien mit einem zweijährigen Kind. Einfach 2 Jahre, damit man es vergleichbar hatte. Bei einer gemeinsamen Mahlzeit, das ist ja immer die Gelegenheit für Familien, eben miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, sich auf den neuesten Stand zu bringen.
Vorausgesetzt, es ist harmonisch. Ja?
Ja,
man kann ja gut auch streiten.
Man kann ordentlich streiten. Jetzt war das ein Gespräch Eltern und ein zweijähriges Kind. Da wird vielleicht noch nicht so viel gestritten.
Und was war die Frage? Also was wollte man rausfinden über diese Situation?
Also man wollte natürlich wissen, worüber wird überhaupt gesprochen, aber eben dann auch, welchen Regeln folgen diese Gespräche, vielleicht auch ganz unbewusst. Und da gibt es viel Einheitliches über alle Kultur- und Landesgrenzen hinweg, eben zum Beispiel das Thema. Familien reden tatsächlich meist über das Essen, das auf dem Tisch steht.
Und ich würde raten, am meisten reden dann die Kinder.
Naja, das ist ein bisschen anders. Also typischerweise ist es so, die Mütter treiben die Unterhaltung an, die Väter sind eher schweigsam, das ist ja irgendwie vertraut. Und im Zentrum des Austauschs steht das Kind. Also das ist die Person, die am häufigsten angesprochen wird. Mhm. Psychologen nennen das kindzentriertes Muster.
Und das ist auf der ganzen Welt ähnlich oder gleich? Oder gibt es da bestimmt noch Unterschiede?
Das ist auf der ganzen Welt relativ ähnlich. Also man hat die Tischgespräche ja verglichen auf 3 Kontinenten, Südamerika, Deutschland, Japan. Und hat eben aber allerdings auch gesehen, dass man sich unterschiedlich verhält beim Essen. Vor allem Stadt oder Land war da ein wichtiger Faktor bei der Frage, ob mehr oder weniger gesprochen wird.
Und wer redet mehr, Stadt oder Land?
Ja, typischerweise ist es auf dem Land so, dass da eher geschwiegen wird. Also Essen und Schweigen gehört eher in die ländliche Region.
Jetzt hast du gesagt, Priska, Südamerika ist verglichen worden mit Deutschland, Japan. Also wissenschaftlich belauscht könnte man auch sagen, wenn ich raten müsste, am wenigsten reden die Deutschen, am meisten die Südamerikaner?
Ja, da ist was dran. Also am meisten gesprochen wird tatsächlich in Buenos Aires, in Argentinien und am meisten geschwiegen, wie gesagt, in ländlichen Gegenden, in dem Fall Brasilien und auch bei den Indigenen in Ecuador. Also da haben wir wirklich lokale Unterschiede.
Nächste Geschichte.
Dann gehen wir zur Nosferatu-Spinne. Hast du sicherlich schon gehört und die breitet sich immer weiter aus.
Also ich würde sie, glaube ich, nicht erkennen. Wie sieht die aus?
Ist gar nicht besonders groß. 5 Zentimeter. Man kann sie wirklich leicht verwechseln, auch mit einheimischen Arten. Mhm. Auf dem Rücken hat sie so eine Zeichnung mit Vampirkopf und Reißzähnen. Aber besonders deutlich ist das eigentlich nicht.
Nosferatu-Spinne. Also der Name klingt ja schon so ein bisschen gruselig, gefährlich. Und die gibt es jetzt auch in Deutschland, oder?
Ja, die ist in ganz Deutschland und auch in Bayern eingekommen als Einwanderer aus dem Mittelmeerraum, weil sie es eher warm mag. Sie ist in ganz Deutschland gesichtet. Ihr Territorium wird insgesamt größer, aber zum Thema gefährlich. Der NABU, der Naturschutzbund, hat dazu aufgerufen, sich zu melden, wenn man eine sieht. Da gibt es eine Plattform, nabu.naturgucker, aber eben nicht, weil die Nosferatu-Spinne so gefährlich ist, sondern nur, weil man die Ausbreitung dokumentieren möchte.
Und ist sie völlig ungefährlich oder sticht die oder beißt die?
Sie beißt, das machen aber viele Spinnenarten, auch unsere Einheimischen. Der Unterschied bei unseren einheimischen Spinnen tut es nicht weh, aber Nosferatu kommt durch die Haut durch und das fühlt sich dann bei uns an wie ein Mückenstich, wie ein Wespenstich. Das beschreiben die Leute unterschiedlich. In jedem Fall aber ungefährlich. Der Biss überträgt auch keine Krankheiten und die Spinne greift auch nur an, wenn sie in die Enge getrieben wird.
Aber wenn man eine sieht, dem NABU melden, aber dann offenbar nicht mit der bloßen Hand einfangen.
Nee, lieber nicht mit der bloßen Hand einfangen, einfach in ein Gefäß setzen, nach draußen bringen. Nosferatu sitzt eben gerne in unseren Wohnungen als Südländerin, gerade auch im Moment, weil es drin eben warm und trocken ist.
Wir stecken auf jeden Fall mal einen Link in die Show und zwar mit Bild, damit man sie auf jeden Fall erkennt.
Mhm. Dann das dritte Thema sind die Fischschwärme. Viele Fische bilden ja Schwärme.
Und das machen sie, um sich größer zu erscheinen, sich vor Räubern zu schützen?
Genau, ein Einzeltier, das lässt sich leichter verfolgen. So ein Schwarm aus vielen hunderttausenden Tieren verwirrt den Angreifer. Und es gibt eben noch einen Vorteil. Fische im Schwarm sind einfach leiser. Und auch das ist dann ein Schutz vor Angreifern.
Moment, also mehr Fische machen weniger Lärm als einer. Und erstmal noch ein anderes Thema. Angreifer, die können auch hören? Fische können hören?
Fische können hören und zwar mit dem ganzen Körper auch. Der reagiert auf Druckschwankungen. Fische haben aber auch Innenohren, wie alle Wirbeltiere übrigens. Sie sind von außen nicht sichtbar, weil sie hinter den Augen liegen. Es ist einfach ein Organ, das auf Schallwellen reagiert, aber auch eben auf Flossenschläge zum Beispiel.
Und wie kommt es jetzt dazu? Mehr Fische machen weniger Lärm als einer. Ja. Der Schwarm wirbelt doch eher mehr Wasser auf.
Das würde tatsächlich stimmen. Und das genau ist der Trick. Wenn Schwarmfische ihre Flossenbewegungen koordinieren, dann heben sich die Druckwellen gegenseitig auf.
Und dann verwischen sie sozusagen ihre Spuren unter Wasser.
Ja, es klingt irgendwie kurios, aber sie werden so leiser, wenn sie gemeinsam schwimmen. Was sie dabei nicht tun dürfen, ist natürlich im exakt gleichen Rhythmus schwimmen. Dann würde sich das aufschaukeln. Stattdessen aber so ein halber Schlag gegenseitig versetzt zum Nachbarn, dann kann man die Bewegung sozusagen ersticken.
Vielen Dank, Priska Straub, für die heutigen Wissenschaftsgeschichten. Ich merke mir auf jeden Fall, die Nosferatu-Spinne ist nicht gefährlich. Und ich muss in die Shownotes schauen, um zu sehen, wie sie aussieht. Schreibt uns gern, was ihr weitererzählt. Und nicht vergessen, auch eintragen, wenn ihr so eine Nosferatu-Spinne entdeckt habt, wo man das machen kann. Auch das gibt's in den Shownotes. Soweit Wissenschaft schnell erzählt für heute mit Stefan Geier und
Priska Straub.
Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.